Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Viele Theaterleute meinen, sie müssten alles hässlich machen, weil die Welt hässlich ist. Ich glaube aber, das weiß ja jeder, dass die Welt hässlich ist und schrecklich ist. Also müssen wir uns nicht mit der Tagespolitik beschäftigen im Theater. Das Theater ist für mich ein Ort der Andacht. Das hat fast etwas mit Kirche zu tun und mit Schönheit zu tun. Etwas zu sehen, was ich eben nicht sehen kann auf der Straße.
Das sagt Regisseurin Andrea Breth über ihre Inszenierung von Puccinis Oper Madame Butterfly. Heute war Premiere in Aix-en-Provence und ob es wirklich so schön und andächtig war, das erfahren Sie gleich. Eine heftige Debatte gab es um den Internationalen Literaturpreis, den das Haus der Kulturen der Welt Berlin vergibt. Heute Abend wurde der Gewinner ausgezeichnet. Wer das ist und ob die Diskussion bei der Preisverleihung nochmal aufgegriffen wurde, auch das wollen wir wissen. Und es geht um die Stichwahl im Iran, bei der ja das Nichtwählen als Proteststrategie eingesetzt wird. Ob das auch ankommt, darüber spreche ich mit dem iranisch-deutschen Dokumentarfilmer Omid Mirnur. Cho-Cho-San und Pinkerton, die tragische Liebe zwischen der japanischen Geisha und dem amerikanischen Lieutenant, ist dank Puccini zu einer der bekanntesten und am meistgespielten Liebesgeschichten der Opernwelt geworden. Madame Butterfly hatte heute in Aix-en-Provence Premiere. Wir haben ja gestern schon in Fazit von der Festivaleröffnung berichtet. Und heute nun zeigt die Meisterin des psychologischen Realismus, Andrea Breth, dort ihre Sicht auf diesen weltbekannten Stoff. Dirigiert hat Daniele Rustioni. Und wir hören mal rein, wie seine Madame Butterfly klingt. Ausschnitt aus Madame Butterfly. Gerade läuft noch die Premiere in Aix-en-Provence. Open Air fängt ja sehr spät an und Franziska Stürz ist extra kurz für uns rausgegangen, um uns ihre Eindrücke zu schildern. Frau Stürz, wir haben vorhin Andrea Breth gehört, als sie sagte, für sie habe Theater etwas mit Andacht, Kirche, Schönheit zu tun. Wie zeigt sich das denn auf der Bühne?
Also das zeigt auf jeden Fall sehr hübsch. Es ist auch durchaus sie hat gesagt, Theater muss nicht unbedingt aufrühren, aber ich denke, es ist etwas, was man in der Art vielleicht schon mal gesehen hat. Also es ist einfach ein offenes japanisches Zimmer, durch das man so durchschauen kann, also ohne diese weißen Papierwände, einfach nur das Gerüst und da drin stehen Paravents und da sitzen viele Herren, es gibt ja auch viele Männer in dieser Oper, das könnte auch sowas wie ein Rauchsalon sein heutzutage, aber dann erscheinen eben so japanische Figuren in Stillleben, die so auf einem Laufband reingefahren werden, das sind echte Darstellerinnen und Darsteller mit Masken, die dann solche Tableaus darstellen und das hat so ein bisschen was von einem Kabinett, einem Museum, in dem man sich befindet und dann diese hübschen Arrangements bestaunt. Das ist vielleicht auch die Rolle ja der Europäer, die da vor 120 Jahren nach Japan kamen und gestaunt haben. In die möchte sie sich ja wohl auch hineinversetzen, die Andrea Breth. Für uns aus der heutigen Sicht, für mich jetzt auch ganz persönlich, die ich die Butterfly natürlich schon häufiger gesehen habe, ist das dann doch, sagen wir mal, wenig aufregend.
Das ist ja ein Stück, was schon auch durchaus mit so Stereotypen und Klischees arbeitet, die eigentlich so ein bisschen überholt sind oder zumindest kritisch hinterfragt werden. Geht sie denn da irgendwie drauf ein oder zumindest irgendwie damit um?
Nee, also sie erzählt die Geschichte 1:1. Ja, sie lässt diese Figuren so spielen. Also sie benutzt jetzt keine asiatische Zusatzschminke, zum Beispiel für die Hauptdarstellerin Ermonella Yahoo, die wir auch gerade gehört haben. Sie ist wirklich eine der gefragtesten Butterfly-Interpretinnen gerade und Puccini-Interpretinnen dieser Zeit. Und das beweist sie auch gerade wieder, wie wunderbar sie das kann. Nämlich diese Kindfrau, eine 15-Jährige, die sich da verheiraten lässt, aus Geldnot darzustellen, die dann reift zu einer geläuterten Frau, die lieber stirbt, als in der Situation weiter zu bleiben. Das kann sie großartig, und aber sie verlässt sich voll und ganz, Andrea Breth, auf ihre Hauptdarstellerin. Und leider muss man sagen, kann jetzt auch stimmlich da Adam Smith als Pinkerton nicht wirklich dagegen an. Also da sind so große Unterschiede dann jetzt auch in den künstlerischen Leistungen schon zu erleben, wobei jetzt das Dirigat von Daniele Rusconi durchaus einen sehr, sehr kammermusikalischen und durchsichtigen Puccini präsentiert, was sehr gut dazu passt. Also es ist eine ganz unaufgeregte, schlichte und durchaus dennoch ästhetische und auch berührende Puccini-Version, wobei mir irgendwo so das Besondere für so ein Festival wie X heute hier bis jetzt jedenfalls noch abgeht.
Also ist der psychologische Tiefgang, der für den Andrea Breth ja bekannt ist, vielleicht ein bisschen zu, zu fein für so ein Forum?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also sie gesteht das auch im Programmheft, was ich gelesen habe, dass sie jetzt überrascht war, dass man sie gefragt hat, ob sie diese Oper inszenieren möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich so den Knackpunkt für sich selbst gefunden hat in diesem Stück, außer dass sie es eben hübsch erzählt. So empfinde ich das fast. Also irgendwo sehe ich da fast so ein bisschen eine Distanz von der Regie.
Das ist ja jetzt schon die dritte Premiere, die Sie gesehen haben und uns auch vorstellen. Sie haben ja gestern schon zwei Stücke vorgestellt, Gluck und Rameau. Hatten Sie jetzt so den Eindruck bei diesem dritten Abend, beim dritten Stück, dass sich schon sowas wie ein roter Faden des Festivals rausdröselt?
Ja, also der rote Faden ist für mich ganz klar eben die Opferbereitschaft von Menschen in der Krise bis hin zur Selbstaufgabe. Und da passt das, die Butterfly, natürlich auch wunderbar mit hinein. Wobei jetzt einfach das, was ich gestern Abend hier erlebt habe mit diesem Samson, der am Schluss, als Selbstmordattentäter sich und viele andere mit in die Luft sprengt, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Brisanz und hat auch viel mehr mit uns heute zu tun, wobei man das auch heute wahrscheinlich die Butterfly so inszenieren kann, dass man denkt, naja, diese Schicksale gibt es heute immer noch. Es war einfach viel dramatischer gestern und auch mit der Iphigenia am Anfang einfach eine höhere Brisanz. Also ich kann es jetzt nur gerade so sinnlich mal vergleichen. Bei diesen beiden ersten Abenden blieb einem eigentlich die Spucke weg und man hatte überhaupt keinen Appetit auf gar nichts mehr, weil es alles so schrecklich war. Und heute habe ich mir jetzt gerade in der Pause ein Sorbet à la japanische Kirsche gegönnt. Und das ist genau das. Man fühlt sich ganz wohl damit. Aber das ist ungefähr, das verdeutlicht vielleicht gerade so den Kontrast, den ich gerade hier erlebe.
Franziska Stürz über Puccinis Madame Butterfly, inszeniert von Andrea Breth beim Festival in Aix-en-Provence. Und die musikalische Leitung hatte Daniele Rustioni. Und wer schnell bis nach Südfrankreich schafft, die nächsten Vorstellungen sind am 8., 10. und am 13. Juli. Der Preis, über den wir jetzt reden, hat eine heftige, aber auch vielschichtige Debatte ausgelöst über Literaturjurys, ihre Kriterien, über Transparenz und Politik. Ich meine den Internationalen Literaturpreis, den das Haus der Kulturen der Welt zusammen mit der Stiftung Elementarteilchen vergibt. 6 Titel waren auf der Shortlist und heute Abend wurde der Gewinner bekannt gegeben. Und mein Kollege Thomas Fitzel war bei der Preisverleihung. Wer ist es denn jetzt geworden, Herr Fitzel?
Ja, guten Abend. Das war natürlich der spannende Moment, auf den alle gewartet haben. Hören wir also jetzt den Namen des Gewinners.
Der Internationale Literaturpreis 2024 geht an Meine Katze Jugoslawien von Päivi Statovci, aus dem Finnischen übersetzt von Stefan Moster, erschienen im Luchterhand Verlag.
Also den Gewinner wissen wir jetzt, bevor wir uns von Ihnen mal erklären lassen, wer das eigentlich ist und was das für ein Buch ist. Alle waren ja jetzt gespannt wegen dieser Debatte, die da gekocht hat. Kam es dazu jetzt heute nochmal? Wurde das thematisiert bei dieser Preisverleihung?
Naja, die Linie vom HKW, dem Haus der Kulturen der Welt, war von Anfang an, dass sie eigentlich keine Stellung dazu nehmen, dass sie auch keine Interviews dazu geben. So war es auch heute, also kein Wort von den Juroren, auch keine irgendwie Zwischenbemerkung vielleicht von dem Leiter eben Bonaventure, So Beijing, Die Kung. So diese Bemerkung, Transformation hurts, also Veränderung schmerzt. Aber ich glaube, das bezieht sich eher so auf die schwierige Situation im HKW, das natürlich viele Veränderungen hinter sich hat.
Wie war denn überhaupt so die Stimmung? Weil draußen war ja alle beim Fußball gucken und wie war es denn drinnen?
Ja, das war sehr seltsam. Also das Internationale Literaturfestival gibt es seit 2009. Ich bin immer wahnsinnig gern hingegangen. Es war ein großes Fest der Literatur auf der Terrasse. Viele Leute im Abendrot. Man trank Cocktails, hörte Musik. Heute auch viele Leute, aber alle, die nur Fußball guckten vor dem HKW. Ich musste mich da richtig durchdrängen, fühlte mich schon sehr seltsam, dass ich quasi den Eingang rein wollte. Dann war das in so einem düsteren Vortragssaal. Ganz wenige Leute, also wenn ich die abziehe, die dort sein mussten, würde ich sagen, vielleicht 3 Dutzend, die wirklich so als Besucher kamen. Und dann eben der Leiter Bonaventure, So Beijing, Die Kung, trat so auf in seiner Art so ein bisschen hohen Priester mit ganz hohem Ton, so schwarzem Gewand, erstmal so raunend mit langen Pausen am Mikrofon, hielt dann eine Rede eben über die Sprache, über die Übersetzung. Aber ich sage, das ist so aus dem intellektuellen Setzkasten, das kennt man auch vor und rückwärts. Und eingerahmt wurde das dann noch von überlang von einem syrischen Geiger. Sicher ein toller Musiker, aber nicht zu diesem Anlass. Es war wahnsinnig traurig, depressiv, enervierend. Dauerte 1 Stunde. Ich fühlte mich eigentlich eher auf einer Beerdigung und auf keinem Fest der Literatur.
Na, das trifft hoffentlich nicht auf den Roman zu, der jetzt ausgezeichnet wurde. Meine Katze Jugoslawien von Paitim Statovci in der Übersetzung von Stefan Moster. Der hat es aus dem Finnischen übersetzt. Ich habe jetzt nur kurz nachgeschaut. In dem Buch geht es um Jugoslawien. Wie kommt dann da finnische Sprache dazu?
Ja, da kommen wir noch dazu. Also ich war sehr gespannt, wer es werden wird. Wir hatten einen richtigen Bestseller ja dabei, Percival Everett mit James. Ich fand aber auch in dem, was ich so gesehen hatte, alles sehr konventionell auch erzählt, sehr schöne Sprache. Es geht um Gewalt, aber dann eben auch mit einer sehr schönen Sprache geschrieben. Da fiel dann sein Buch doch raus. Hören wir mal so kurz eine Begründung aus der Laudatio.
Statovčić traut sich, seine LeserInnen zu verunsichern, indem er mit den Konventionen des autofiktionalen Migrationsromans bricht. Denn eine der drängenden Fragen der Gegenwartsliteratur ist, wie wird AutorInnen mit Fluchtgeschichte, die sich zwischen einem Hier und einem Dort befinden und damit auch in unterschiedlichen Sprach- und Literaturwelten leben, erlaubt und ermöglicht, ihre Geschichten zu erzählen? Dürfen sie mehr als leiden und scheitern, mehr als dankbar und zerrissen dazugehören wollen?
Jetzt muss man sagen, eigentlich sind wir da schon ein bisschen drüber hinaus, wenn man Autorinnen denkt wie Emine Özdamar oder Sascha Stanisic. Also diese Migrationsliteratur haben wir ja hinter uns. Was macht er eben anders? Es ist ja, er erzählt natürlich schon über sein Aufwachsen in Finnland. Er kam im Alter von 2 Jahren, 1990, dorthin. Patriarchale Gesellschaft, die seine Familie eben aus Albanien, er ist auch noch schwul und das erzählt er aber mit einem Kniff surrealen Elemente. Er hat eine Boa Constrictor in seiner Wohnung, also der junge Mann, von dem erzählt wird. Man muss auch sagen, der Roman ist vor 10 Jahren schon in Finnland erschienen. Da war der Autor 24 Jahre als Student, hat die Idee zu dem Roman gehabt, als er im Supermarkt Pizzen in die Tiefkühltruhen einräumte. Also er hat eine Boa Constrictor und dann noch eine Katze, die trifft er in einer Bar und die singt dort Cher und behandelt ihn ganz schlecht, wobei er meint, er verdient das und er hofft aber, wenn er das schafft, dass die ihn gern hat, dann gelingt es dann auch bei allen anderen. Also das sieht man, das sind diese surrealen Elemente, die etwas anderes doch ganz erzählen auch.
Es ist ja spannend, ob das so eine typische Erzählweise für diesen Autor ist. Sie haben auch mit ihm gesprochen, nicht?
Na, ich habe nicht mit ihm gesprochen, dazu hatte ich keine Zeit. Es ging noch sehr viel länger, aber er war im Gespräch. Natürlich hat er auch erzählt über seinen Bezug zur Literatur, wie er zur Literatur selbst kam. Hören wir ihn noch einmal selbst auf Englisch.
I grew up in a home that had no books. In a violent environment full of opposing views, ideas, values, cultures, religions, and languages. So I spent the majority of my time elsewhere, and the local library was the only place you could stay in for free. Reading, however, quickly became an act of desire. The more I read, the more I wanted to learn, to understand even those who didn't approve of me.
Also, wie gesagt, er wuchs auf in einer Welt ohne Bücher. Die Bücher waren seine Flucht, weckten in ihm den Wunsch, wirklich mehr zu verstehen, sogar die zu verstehen, die eigentlich gegen ihn waren in dieser finnischen Gesellschaft. Und das fand ich dann heute dann wirklich ein toller Moment in diesen Zeiten, wo gerade Sprache so unter Verdacht steht, nochmal hier diese Kraft der Literatur zu spüren, die wirklich jemand befreit, zu jemand anderen macht. Das fand ich wirklich sehr sympathisch und sehr toll.
Thomas Fitzel war bei der Verleihung des Internationalen Literaturpreises im Haus der Kulturen der Welt und ausgezeichnet wurde der Roman Meine Katze Jugoslawien von Päivtim Statovci, den Stefan Moster aus dem Finnischen übertragen hat. Und erschienen ist dieses Buch beim Luchterhand Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Viktoria Eglau.
Die Schriftstellerin Donna Leon wird für ihr Lebenswerk mit dem Bayerischen Buchpreis geehrt. Die US-amerikanisch-schweizerische Autorin erhält die Auszeichnung in der Kategorie Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Leon verstehe es wie keine andere, den Sehnsuchtsort Italien in ihren Büchern lebendig werden zu lassen, erklärte Ministerpräsident Söder. Sie präge seit Jahren das Bild vieler Menschen von Venedig und habe mit Kommissario Brunetti eine der beliebtesten Ermittler Figuren der zeitgenössischen Krimiliteratur geschaffen. Seit einigen Wochen bietet die ARD die Tagesschau auch in einfacher Sprache an. Der AfD-Europaabgeordnete Krah machte sich im Netz darüber lustig. Sozialverbände haben nun in einer gemeinsamen Erklärung die Rhetorik als verletzend und gefährlich verurteilt. Sie warnten vor Ausgrenzung von Menschen mit und ohne Behinderung, die nicht in das, Zitat, völkisch-nationalistische Weltbild der AfD passten. Krah hatte in einem TikTok-Video die Tagesschau in einfacher Sprache als Nachrichten für Idioten bezeichnet. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung oder mit Lernschwierigkeiten, aber auch an Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen oder keine Chance auf gute Bildung haben. Gerda Hasselfeld ist neue Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats. Die CSU-Politikerin und frühere Bundesministerin wurde mit großer Mehrheit gewählt. Hasselfeld wird Nachfolgerin von Marlene Thieme. Sie gehört dem Gremium seit 2019 als Vertreterin des Deutschen Roten Kreuzes an. Der ZDF-Fernsehrat hat Mitglieder aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Er überwacht das Programm, genehmigt den vom Verwaltungsrat beschlossenen Haushalt und wählt den Intendanten oder die Intendantin. Die Kulturgeschichte von Barbie wird seit heute in einer großen Ausstellung in London beleuchtet. Die Puppe wird in diesem Jahr 65. Das Londoner Designmuseum will nachzeichnen, wie die Figur Schönheitsideale und Lebenswege und auch die westliche Konsumwelt geprägt hat. Kuratorin Danielle Thom sagte, Barbie sei zeitgemäß und zeitlos, divers und politisch und sie sei immer wieder Präsidentschaftskandidatin gewesen.
Design, Verpackung, Werbung senden aus meiner Sicht eine Botschaft für Gleichberechtigung. Barbie hat zum Beispiel enorm viele Fans in den sozialen Medien.
In Barbies Universe, she has run for President of the United States.
Und das waren nicht nur blonde, weiße Barbies, sondern schwarze, hispanische, asiatische. Was politische Repräsentation angeht, ist sie ihrer Zeit voraus.
In terms of political representation, Barbie has been there.
Barbies langjähriger Partner Ken kommt übrigens nur ganz am Rande vor. Die Ausstellung geht bis Ende Februar. Der wegen Belästigungsvorwürfen in die Kritik geratene Generalmusikdirektor des Kölner Gürzenich-Orchesters, François-Xavier Roth, beendet sein Engagement vorzeitig. Der Schritt erfolge in gegenseitigem Einvernehmen und ein Jahr früher als geplant, teilte die Stadt Köln mit. Gründe wurden nicht genannt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten Roth sexuelle Belästigung vorgeworfen. Seit dem Frühjahr hatte er seine Arbeit deswegen ruhen lassen. Die anstehenden Aufgaben sollen Gastdirigentinnen und Gastdirigenten übernehmen.
Im Iran gibt's heute eine Stichwahl, bei der sich ein eher gemäßigter Reformkandidat und ein Hardliner gegenüberstehen. Die Neuwahlen mussten ja durchgeführt werden, nachdem Präsident Ibrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückt war. Noch sind die Wahllokale geöffnet, aber was schon jetzt klar ist, die Wahlbeteiligung ist auch diesmal wieder auf einem historischen Tiefstand. Gerade mal 40% der insgesamt 61 Millionen Bürger hatten auch schon in der ersten Runde überhaupt ihre Stimme abgegeben, und das ist der niedrigste Wert seit der Islamischen Revolution 1979. Ich bin jetzt mit dem deutsch-iranischen Regisseur und Produzenten Omid Mirnur verbunden. Anfang Mai ist ein aktueller Doku-Film von ihm, Rap und Revolution, herausgekommen, und ich erreiche ihn in Berlin. Hallo, guten Abend, Herr Mirnur.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
Sie haben ja beide Staatsbürgerschaften, aber es gibt Länder, die machen es ihren Bürgern, die im Ausland leben, so wie Sie, nicht leicht mit dem Wählen. Wie ist das in Ihrem Fall? Hätten Sie einfach von Berlin aus wählen können?
Ich hätte aufgrund meines iranischen Passes auf jeden Fall in Berlin wählen können, aber es gibt zwei Gründe, warum ich das nicht getan habe. Erstens, weil wir Exil-Iraner die Wahl nicht unterstützen, zum einen, und zum zweiten, weil ich mit meinen anderen Filmen, die ich bis jetzt gemacht habe, auch eher Bedenken hätte, die iranische Botschaft zu betreten.
Weil, was würde da passieren im schlimmsten Fall?
Man weiß es natürlich nicht, was da passieren würde, darum vermeide ich das auch. Aber es gab Fälle, wo Leute entführt wurden vom iranischen Regime, dass sie in andere Länder verschleppt wurden, dann nach Iran gebracht wurden und ihnen dann quasi ein Urteil gemacht wurde. Darum, um sowas zu verhindern, vermeide ich, die Botschaft zu betreten.
Und dass da die Stimme nicht abgegeben wird, das ist ja eigentlich ein ungewöhnliches Verfahren, um quasi so eine Wahl überhaupt zu boykottieren. Kommt es denn als Zeichen an der iranischen Regierung überhaupt an? Verstehen die das als Strategie?
Ich glaube, das Nichtwählen ist auch eher ein einzigartiges Phänomen weltweit. Das wird, glaube ich, nirgendwo so gehandhabt wie im Iran. Und ich denke, es hat auf jeden Fall Einfluss auf die iranische Regierung, denn international müssen sie ja trotzdem die Zahlen durchgehen, wie viele Leute gewählt haben. Und das hat auf jeden Fall einen Schaden an deren Image.
Haben Sie denn schon irgendwas gesehen an Zahlen, an Hochrechnungen? Liegt da schon irgendwas vor? Oder haben Sie schon was von Freunden aus dem Iran gehört?
Aktuell habe ich noch nichts gehört, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, uns Exil-Iranern ist das Wahlergebnis so ziemlich egal, denn wir wissen, egal wer gewinnt, es ist die gleiche Person, die dahinter steht, die die Befehle gibt.
Also es ist gar nicht groß Hoffnung, dass sich wirklich was verändert durch so eine Wahl.
Genau, korrekt. Die viele Iraner vor Ort, aber auch hier im Exil, haben da gar keine Hoffnung drin, egal wer die Wahlen gewinnt. Das Vertrauen in das Regime ist schon längst verschwunden. Und nun ein Sturz des Regimes könnte quasi die neue Hoffnung bringen auf Veränderung.
Und danach sieht es ja auch gerade gar nicht mehr so aus, nicht?
Genau, die Proteste auf den Straßen sind leider weniger geworden, aber die Rebellion in den Köpfen der Menschen ist dafür umso weiter gestiegen. Das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen.
Sie haben ja im Mai den Dokumentarfilm Rap und Revolution Iran veröffentlicht. Was spielt denn der Rap für eine Rolle in der Protestkultur im Iran?
Rap und die gesamte iranische Kulturschaffenden spielen auf jeden Fall eine sehr große Rolle in dieser Revolution. Das fängt an quasi mit Filmemachern, die sich da mit ihren Filmbeiträgen gegen die Regierung stellen, die kritische Filme machen und dafür riskieren, ein Berufsverbot zu erhalten oder ein Ausreiseverbot zu erhalten. Die Rapper an sich zum Beispiel, der bekannteste Fall ist ja Tumaj Salehi, der vor kurzem die Todesstrafe für seine Musik erhalten hat, die zum Glück aber jetzt wieder widerrufen wurde. Aber dieser Rapper eben, der hat sich in fast jedem Song kritisch gegenüber der Regierung geäußert und mit seinen Songs gezeigt, unter was für miserablen Umständen die iranischen Leute unter dieser Regierung leben müssen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele. Da gibt es zum Beispiel auch den Sänger Mehdi Yarrahi, der in einem Song vor 10 Monaten die iranischen Frauen aufgerufen hat, ihre Kopftücher auszuziehen und in Freiheit zu leben. Und sowas hätte es, glaube ich, vor einigen Jahren für jemanden, der im Iran lebt, niemals gegeben. Und der Mut der Leute ist einfach viel, viel größer geworden. Und das sieht man sowohl im Filmbereich als auch im Musikbereich im Iran.
Das heißt, es gibt da eigentlich so eine Art Doppelleben, oder? Da habe ich auch schon mal ein Buch von einer iranischen Journalistin dazu gelesen. Stadt der Lügen heißt das, die eigentlich zeigt, dass die Leute eigentlich auch schon machen, was sie wollen, aber eben alles versteckt und alles eben immer so einen doppelten Boden hat.
Absolut. Das Leben im Iran, das muss man sich so vorstellen, in der Öffentlichkeit ist ein komplett anderes Leben als hinter verschlossenen Türen. Ne? Sowohl im Privatleben, ne? Dass man da erst, sobald man die Haustür betritt, das wirkliche Leben anfängt, aber auch im kulturellen Bereich, ne? Dass man da als Kulturschaffender die Möglichkeit hat, entweder mit dem Regime zu kooperieren und öffentlich seine Kunstprojekte zu machen, oder man sagt, nee, man macht seine Sachen lieber im Untergrund und kann dafür sagen und zeigen, was man will.
Jetzt scheint ja das iranische Regime neuerdings auch Rapper und Influencer vor seinen Karren spannen zu wollen. Wissen Sie was darüber, wie das bei Jungwählern oder überhaupt bei iranischen Bürgern ankommt, ob das seinen Zweck erfüllt?
Auf jeden Fall, das iranische Regime spürt natürlich die Macht von Musik und Kultur im Allgemeinen und kooperiert natürlich eben mit diesen. Also da gibt es verschiedenste Fälle, wo Rapper mit der Regierung kooperieren, weil sie wissen, okay, also die Regierung weiß, dass Rapper XY eine Reichweite hat und sie ihn instrumentalisieren können, um mehr Wähler zu bekommen. Ne? Und der Rapper XY kriegt im Gegenzug dadurch mehr Freiheiten. Er kriegt zum Beispiel ein Studio gesponsert oder ihm wird gesagt, wenn er denn mal auf einer Party oder beim Alkoholkonsum erwischt wird, würden sie ihn dann rausholen, oder er kriegt die Freiheiten, vielleicht auftreten zu dürfen. Denn Rap, muss man wissen, ist auch im Iran als Genre verboten. Und so können Rapper ihre Kunst ausleben, wenn sie denn mit der Regierung kooperieren, und dadurch mehr Freiheiten erhalten. Und da gab es jetzt den bekanntesten Fall, war eigentlich der Rapper Tatalu, der gerade auch im Iran inhaftiert ist. Aber er hat in der Vergangenheit mit dem ehemaligen Präsidenten Raisi sich öfters mal gezeigt und auf seinen Social-Media-Plattformen eben für diesen sich eingesetzt und seine Fans dazu aufgefordert, ihn zu wählen. Und das ist jetzt so der bekannteste Fall eines sogenannten Regierungsrappers, der seine Fans quasi dazu aufgerufen hat, einen Präsidenten zu wählen.
Also wirklich eine schwierige und komplizierte Situation. Sie haben ja auch vorhin gesagt, Sie haben wenig Hoffnung, dass jetzt diese Wahlen, egal wie sie ausgehen, irgendwas verändern können. Wie blicken Sie und andere iranische Kulturschaffende denn in die Zukunft? Gibt es da noch irgendeine Hoffnung, auch jetzt zum Beispiel mit Blick auf die Bewegung Frauen leben Freiheit, dass sich doch noch da mal jetzt wirklich was tut?
Hoffnung haben wir auf jeden Fall. Wir hier im Exil lebenden Iraner und Iranerinnen und auch hier vor Ort, wir haben auf jeden Fall sehr große Hoffnung, dass sich da in Zukunft etwas ändern wird. Aber diese Änderung wird nicht durch einen Präsidenten kommen, der von der islamischen Regierung gestellt wird. Das wird eher durch die Menschen im Innern kommen, die eben mit solchen kleinen Akten der Rebellion, wie zum Beispiel immer rebellischere Musiktexte zu verfassen oder immer rebellischere Filme zu drehen oder Leute, die immer öfter ihre Meinung sagen, das wird das Regime auf Dauer einfach nicht stoppen können. Und das ist die Hoffnung, die wir Iranerinnen in uns tragen.
Der Filmemacher Omid Mirnur, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich ebenso. Schönen Abend noch.
Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Noch eine Stichwahl steht an bei unseren Nachbarn in Frankreich, wo es ja nach der ersten Runde so aussieht, als würde der rechtsradikale Rassemblement National die absolute Mehrheit holen. Wobei alle anderen Parteien versuchen, sich zusammenzuschließen und doch noch aufzuholen. Und auch in der Kulturszene wird auf ganz unterschiedliche Weise versucht, das Ruder noch rumzureißen. Stefanie Markert hat sich unter Kulturschaffenden umgehört.
Ach, das Perfekt, Mann. Pour moi, l'homme idéal.
Als Comedian und Humoristin steht Antonia de Rondinger aus dem Elsass sonst auf der Bühne und sucht etwa nach dem idealen Mann.
Athlet, deutsche Qualität.
Doch jetzt ist sie beim wohl größten Theaterfestival der Welt in Avignon mit mehr als 1600 Vorstellungen. Es hat kurz vor der Stichwahl eine Nacht gegen die extreme Rechte organisiert, denn zum Lachen ist dort niemandem. Am Telefon erzählt Antonia:
Wir wollen, dass die Leute das verstehen, das ist eine Gefahr. Ich glaube, die Leute, sie fühlen das nicht so, dass es ein echtes Gefahr ist.
Denn der RN hat es großenteils geschafft, sich ein Saubermann-Image zuzulegen. Aber
der Rassemblement National ist gegen Freiheit. Und Freiheit gibt es überall in Kunst. Wir haben echt Angst. Alles kann nächste Woche wechseln. Und wenn wir Jordan Bardella als Premierminister haben, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer für uns sein.
Charles Berlinghe hat es hautnah erlebt. 1995, als der RN noch Front National hieß und das Rathaus der Mittelmeerstadt Toulon übernahm. Er hätte sich damals als erstes die Kultur vorgenommen, auch seinen Theaterverein geschlossen, vorgegeben, welche nationale Geschichte zu spielen sei, so Berlinghe. Heute ist er Direktor des dortigen Theaters, das Liberté heißt, Freiheit, wie der Platz, an dem es steht.
Ich kann bezeugen, der FN hat sich vor unserem Haus versammelt, weil es für sie inakzeptabel war, dass wir von Homosexuellen, Migranten und über andere Themen sprachen. Sie werfen uns auch vor, in anderen Sprachen zu spielen. Aber dafür sind wir da, zu zeigen, wie sich die Welt künstlerisch ausdrückt. Das war 1995, aber sie demonstrieren weiter vor unserem Theater. Das heißt, wenn sie an die Macht kommen, werden sie Institutionen wie unser Theater angreifen. Die Kultur anzugreifen heißt aber, die Freiheit anzugreifen.
Geht diese Freiheit manchmal zu weit? Der 9 Minuten 43 Sekunden lange Song No Passaran, Sie kommen nicht durch, von über 20 Rappern wie Solar, Fianso oder Akhenaton ist messerscharf.
Jordan, du bist tot. Fuck le RN. Wir sind Frankreich, nicht diese Bastarde. Kommen die Faschos durch, gehe ich mit einem großen Kaliber raus.
Viele Musiker haben Migrationshintergrund, fürchten eine Rassismuswelle. Sie wollen die jungen Wähler aktivieren und sensibilisieren, denn der TikTok-erfahrene RN-Chef Jordan Bardella hat bei ihnen den größten Zuwachs verzeichnet. Rapper Rost verteidigt.
Das ist ein Stück, in dem die Jugend ihr Gefühl ausdrückt, ungerecht behandelt und zurückgewiesen zu werden. Aber es ist auch ein Schrei der Liebe, eine Hymne auf Frankreich. Sie sagen, wir sind auch Franzosen und diese Jugend repräsentiert uns mit Stolz.
RN-Führungsfrau Marine Le Pen hat den Rap auf X scharf verurteilt. Sie hofft, der Staatsanwalt schalte sich ein. Kultur beim RN? Im neuen Programm steht das Wort Kultur nur als Teil von Agriculture, Landwirtschaft. Ansonsten findet man den Vorschlag eines Freiwilligenjahres zum Restaurieren des Kulturerbes. Auch in Paris hat sich die Kulturszene mobilisiert und berühmte Schauspielerinnen wie Judith Godrèche ist nach Wahlrunde 1 persönlich auf den Place de la République gekommen. Ihr Plan?
Weiterkämpfen. Wir haben keine andere Wahl. Diese Kraft hier ist immer da. Wir sind auf dem Platz der Republik der Freiheiten, des gegenseitigen Respekts, des Mitgefühls, des Infragestellens, des Dialogs.
Und Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux hat den Demonstrierenden eine Videobotschaft geschickt. Sie erinnert an ein Lied und spricht Klartext.
C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table.
Je me suis demandé si les mots avaient toujours un sens.
Ich habe mich gefragt, ob die Worte noch Sinn machen. Und die Verse Aragons, gesungen von Leo Ferri, sind mir eingefallen. Es war eine unvernünftige Zeit. Wir erkannten den Wolf im Schafspelz nicht. Denn wer hat ein Projekt, das soziale Bindungen und Zusammenleben zerstört? Ein fremdenfeindliches Projekt, feindlich auch gegenüber individuellen Lebensentwürfen und Freiheit, wenn nicht der Rassemblement National. Die Wahl, nach der unsere Nachfahren uns beurteilen werden, kommt am Sonntag.
Il est là, c'est dimanche prochain.
Und Frankreichs Kulturszene ist auf den Barrikaden.
Stefanie Markert aus Paris. Und wie es am Sonntag ausgeht mit der Stichwahl in Frankreich, das wird uns dann in Fazit natürlich auch beschäftigen. Übung macht den Meister, das hat man ja als Kind nicht ganz so gern gehört, aber der in Berlin lebende Komponist und Künstler Ari Benjamin Meyers hat sich sowas in der Art auf die Fahnen geschrieben. Always rehearsing, never performing steht am Turm der Kunsthalle Mainz, die das Werk dieses Künstlers gerade zeigt, der an der Schnittstelle zwischen bildender Kunst und Musik unterwegs ist. Wie das fortwährende Proben und Üben so aussieht und klingt, das hat sich Rudolf Schmitz schon angeschaut.
Zur Stadt Mainz hat der 1972 in New York geborene Ari Benjamin Meyers ein besonderes Verhältnis. Denn seit er mit 4 Jahren das Klavierspielen lernte, so erzählt er, hätten immer Noten des Mainzer Musikverlags Schott vor ihm gelegen. Deshalb hat er jetzt im Archiv des 1770 gegründeten Verlags gestöbert und dort riesige Mengen an bleiernen Druckplatten gefunden. Mit ihnen hat er nun den kompletten Boden des ersten Ausstellungsraums gepflastert. Über dieses Stück Musikgeschichte, vom Künstler Heavy Metal genannt, gehen wir Besucher. Ehrfürchtig, aber irgendwie auch sorglos.
Da ist was fast Schizophrenes drin, weil auf einer Seite, das präsentiere ich mit einer großen, ja auch Liebe, gerade bei Musik, wo man denkt immer ephemerär und aber es gibt auch Elemente von Musik, die überhaupt nicht ephemerär sind, die tatsächlich sehr schwer sind, also Heavy Metal. Wirklich mit großem Respekt und großer Liebe, Auf der anderen Seite ist auch klar, wir laufen drüber. Und das ist natürlich die andere Seite, wie man mit der Geschichte umgeht.
Kunsterfahrene Besucher und Besucherinnen denken vielleicht auch an die skulpturalen Bodenplatten von Karl André und beim nächsten Raum an die Schreibarbeiten von Hanne Darboven. Zwei Wände sind tapeziert mit handgeschriebenen Notenblättern, 840 insgesamt. Das bezieht sich auf eine Komposition von Erik Satie von 1893, einem einzigen Notenblatt mit 11 Noten der chromatischen Skala, die laut Anweisung des Komponisten 840 Mal wiederholt werden sollten. Das hätte, je nach Tempo, bis zu 28 Stunden dauern können, was John Cage und Mitstreiter irgendwann einmal unter Beweis stellten. Ziemlich Darboven ist eine weitere Arbeit im Raum, Vitrinen und Wandobjekte, ein Porträt der mit Meyers befreundeten Geigerin Ayumi Paul. Sie hat ihm geschrieben, oft sehr offenherzige Briefe, in denen sie von existenziellen Krisen berichtet. Ari Benjamin Meyers hat Zeilen dieser Briefe aufgeschrieben, dazu kleine Kompositionen geschaffen, die zum Teil das Intime der Mitteilung überdecken. Kleine Objekte wie Kinderschuhe oder ein Studentenausweis verstärken dieses Gefühl von Nähe, Intimität, Geständnis, Aufruhr. Titel der Arbeit: Solo für Ayumi.
Ja, Solo, okay, für einen Mensch. Aber wie weit kann man da gehen? Es gibt die Solo-Stück in der Musik. Es gibt die Solo-Ausstellung in der Kunst, es gibt den Monolog im Theater. Aber dann habe ich mich angefangen zu fragen, was heißt Solo? Und das war der Anfang. Ich wollte wirklich sehen, wie weit konnte man tatsächlich gehen.
Im Übergang der zwei Ausstellungssäle eine kleine, fast unscheinbare Arbeit. Duett. Zwei Notenständer mit jeweils einem Blatt darauf stehen sich gegenüber. Text, la, 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 la. Hier wird's interaktiv, denn hier sollen sich zwei Besucher, Besucherinnen finden, die zusammen ein Duett singen. Kunsthallenleiterin Stefanie Böttcher.
Er schafft solche Situationen, in die wir ja auch an Grenzen gebracht werden. Wenn er zum gemeinsamen Singen einlädt oder wenn er zwei Fremde aufeinander zugehen lässt und einer spricht die Einladung aus, willst du mit mir singen? Das ist ja erstmal für viele Menschen eine grenzüberschreitende Frage.
Die in der Kunsthalle gezeigten Arbeiten haben viel mit Musikgeschichte, ihrer großen Tradition und ihrer beträchtlichen Last zu tun. Mit dem Komponieren und Musizieren als sozialem und unkalkulierbarem Raum. Ein interaktives Projekt gibt es natürlich auch. Ari Benjamin Meyers hat eine Hymne für den Zollhafen, also das alte Hafenareal und jetzt neue Wohngebiet rund um die Kunsthalle, geschrieben. Er will jetzt einen Zollhafenchor gründen. Das Team der Kunsthalle hat schon mal einen ersten Versuch gemacht, die Hymne zum Klingen zu bringen. Klingt noch etwas brüchig, aber darum geht's ja auch nicht, sondern um die zentrale Idee der Probe als Modell für ein experimentelles und optimistisches Zusammenleben.
Es hat doch schon damit zu tun, sich wieder neu zu erfinden. Ich würde sagen, heutzutage ist es beinahe ein Luxus, wenn man sich erlaubt, immer wieder anzufangen, immer wieder zu probieren. Mit dieser Auffassung, ich versuche es jetzt einfach.
Diesen Luxus zu erfahren, in diversen Musikperformances, aber auch im eigenen Agieren, dazu lädt diese verrückte, beeindruckende, grenzüberschreitende Ausstellung jetzt ein.
Rudolf Schmitz war in der Kunsthalle Mainz und dort ist die Ausstellung von Ari Benjamin Meyers bis zum 20. Oktober zu sehen. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Gregor Sander.
Wohin mit der Wut des Alltags, fragen die Feuilletons vom Sonnabend, und Luisa Faus von der Taz hatte eine Idee. Ich bin so wütend, dass ich manchmal im Supermarkt einfach alle Regale umschubsen möchte. Das macht die Taz-Autorin dann doch nicht, aber sie erklärt zumindest, woher die schlechte Laune kommt. Mehl und Kartoffeln sind um die Hälfte teurer geworden, Brot und Brötchen um 40%. Der Zuckerpreis ist um 80% gestiegen, Olivenöl ist doppelt so teuer wie 2020. Doch auch wenn Luisa Faus den Ukraine-Krieg oder die unter dem Klimawandel leidende Olivenernte als Grund akzeptiert, fehlt ihr bei Preistreiberei völlig das Verständnis. Mir begegnen schrumpfende Reispackungen und Müslitüten, die zum selben Preis wie vorher verkauft werden. Der Kokosanteil in der Kokosmilch ist gesunken. Dazugekommen sind ein Verdickungsmittel und zwei Emulgatoren. Ein Fachbegriff gibt es dafür auch. Shrinkflation heißt das, so wollen Lebensmittelhersteller und Supermärkte ihren KundInnen vorgaukeln, nichts habe sich verändert. In Frankreich müssen solche Manöver gekennzeichnet werden, in Deutschland blockiert die FDP ein ähnliches Gesetz. Wer sich mal richtig aufregen möchte, kann natürlich einfach mit der Deutschen Bahn fahren. So beginnt das Bahnklagelied von Christian Geier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch mit einer Zugdurchsage. Nächster Halt ist, sollte nichts dazwischen kommen, Spandau. Aber wer hier genau hinhört, stellt fest, dass der Ton die Musik des Klageliedes macht. Hat man im bürgerlichen Schienenpersonenfernverkehr je eine solche Zugdurchsage vernommen? So viel Kontingenzbewusstsein, so viel lässig mitgeteiltes Gefühl für Unwuchten? Der FAZ-Autor ist nämlich mit der Konkurrenz von Flixtrain gefahren, obwohl er dachte, die grünen Züge seien eigentlich nicht mal mehr eine Alternative zur DB. Vor 4 Jahren rundum erneuert, hatte die seit 2017 im Schienenpersonenfernverkehr agierende Flotte von Flixtrain lange den Ruch des Abgerockten. Wie Geisterzüge fuhren die grünen Waggons auf einem entlegenen Gleis des Bahnhofs ein. Die haben fertig, dachte man. Aber wer seine Nerven längst in der umgekehrten Wagenreihung der Deutschen Bahn verloren hat, scheint im Flixzug wieder Lässigkeit zu lernen. Bei Flixtrain gehört es zum Stil des Personals in Jogginghosen, alles zu jedem Zeitpunkt für möglich zu halten. Hier soll sich niemand in falschen Sicherheiten wiegen. Hier soll nicht mehr versprochen werden, als man halten kann. Während der Fahrt scheint hier also schnoddrige Freundlichkeit gepaart mit Pünktlichkeit und Sauberkeit die Passagiere inklusive des FAZ-Kritikers zusammenzuschweißen. Vom sozialen Distinktionsbegehren getriebene Beschwerden gelten hier als ungeil. Reagiert jemand pikiert auf Hautnähe im eng bestuhlten ehemaligen Interregio-Wagen, so meint man zwischen den Sitzreihen ein imaginäres »Heul doch« zu vernehmen. Durchaus auch Anlass zur Wut waren die vielen Dienstjahre der Kanzlerin Angela Merkel. Die ARD hat nun eine 5-teilige Dokumentation produziert und nennt sie tatsächlich Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Was natürlich an die Sissi-Filme mit Romy Schneider erinnert, aber was haben die beiden denn gemeinsam? Die FAZ titelt in ihrer Kritik dann auch vorsichtshalber Merkels berühmten Satz »Sie kennen mich«, wogegen die Süddeutsche Zeitung in ihrer Überschrift schon behauptet, wir kannten Merkel doch nicht. Warum das so ist, wird hier natürlich nicht verraten. Aber Gustav Seibt erklärt in der SZ zumindest noch, wie die Wut auf die langjährige Kanzlerin zu erklären ist. Der Hass, den sie auch erregte, wie kaum ein Regierungschef zuvor, ist wohl auch Folge einer Ungreifbarkeit, die ihrem Kalkulieren mit den Gefahren der massendemokratischen Öffentlichkeit entsprang. Warum sinnlose Risiken eingehen? Die ARD und ihr Autor Tim Evers haben in einer filmischen Großleistung die Kompliziertheit dieser Figur wiederhergestellt.
Und zu sehen ist übrigens diese Dokumentation über Angela Merkel ab dem 8. Juli in der ARD-Mediathek und am 15. Juli dann ab 22 Uhr im Ersten. Und wir verabschieden uns mit diesem neuen Song des irischen Musikers Hosier. Too Sweet heißt er. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.